Ich lese uns den Predigttext für diesen Ostermontag aus Lukas 24 ab Vers 36. Als die Jünger aber davon redeten, trat er selbst Jesus mitten unter sie und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sehen einen Geist. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken? Und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße, ich bin's selber. Fasst mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor. Er nahm's und er aß es vor ihnen. Er aber sprach zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht, im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Soweit das Evangelium. Liebe Gemeinde, wir haben jetzt Ostermontag und viele Leute sagen, Feiertage sind vorüber, der Alltag kommt wieder, Ostern ist vorbei. Und genau da setzt das Gelesene heute an, dass Ostern nicht etwas Vergangenes ist so. Es war früher mal, ist lange her. Auch nicht nur einfach eine schöne Geschichte, die wir einmal im Jahr erzählen, sodass man sich daran erinnert, sondern die Auferstehung geschieht mitten hinein in den Alltag. Die Jünger sind zusammen hinter verschlossenen Türen, die sind verunsichert, die sind ängstlich und voller Fragen. Sie hatten alles auf Jesus gesetzt und dann kommt das Kreuz dazwischen. Und nun gab es Gerüchte, erste Leute hatten erzählt, dass sie Jesus gesehen hätten, Verwirrung. Und plötzlich steht Jesus mitten unter seinen Jüngern. Kein großer Auftritt, er ist einfach da. Und die ersten Worte, die er sagt, sind: Friede sei mit euch. Aber der Friede ist bei den Jüngern nicht gleich da. Die sind erschrocken, die wundern sich und fragen sich. Die können es einfach nicht glauben. Und das ist so mit Auferstehung. Das können wir nicht einfach so sofort ergreifen. Es dauert ein bisschen, bis es unser Denken und Fühlen, unser ganzes Leben erfasst. Und genau das passiert ja. Die Jünger ringen mit dem Verstand, mit dem Kopf. Kann das überhaupt sein, dass ein Toter aufersteht? Ihr Herz ist noch voller Angst. Und gleichzeitig diese Hoffnung: Lebt er wirklich? Und am Ende stellt sie Jesus in ein völlig neues Leben hinein. Und genau diese drei Spuren möchte ich heute Morgen entlang gehen. Die Auferstehung für unseren Kopf, für den Verstand, für unser Herz und für das ganze Leben. Die drei Gedanken. Und ich will die Auferstehung für den Kopf, damit will ich beginnen. Denn die Auferstehung von den Toten, die Auferstehung von Jesus, die sprengt unseren Denkrahmen. Denn sie fordert heraus: Wie kann es sein, dass ein Toter, der wirklich tot ist, wieder aufersteht? Und die Frage kann man auch nicht abtun, indem man sagt: Naja, die Leute früher, die waren ein bisschen primitiver. Also die haben noch auf Bäumen gelebt und also wir haben es jetzt viel weitergebracht. Wir haben jetzt Smartphones und wir haben Züge, die nicht pünktlich kommen und so weiter. Ihr wisst schon. Auch in der Antike. Bei den Juden, bei den Griechen, den Römern war die leibliche Auferstehung eines Einzelnen keine Selbstverständlichkeit. Die Griechen hielten den Körper für ein Gefängnis der Seele. Und die Vorstellung, in einen Körper zurückzukehren, das war für die ein Albtraum. Die Seele sollte ja befreit werden. Brauchst den Körper nicht, der stört dann. Die Juden erwarteten eine Auferstehung, so wie in Daniel 12 beschrieben, aber als ein gewaltiges Highlight, ein gewaltiges Ende am Ende der Zeit, wenn die ganze Welt erneuert wird. Dass aber eine einzelne Person mitten in die Geschichte aufersteht, kam noch nicht im Drehbuch vor. Und wenn dann nur mit Fünkchen der Andeutung. Die Jünger, die nach Emmaus auf ihrem Weg sind, sind am Boden zerstört. Sie dachten, mit dem Tod ist alles aus. Und wenn das so ist, dann ist man niedergeschmettert. Und da stellt sich die Frage, ist es glaubwürdig, dass sie davon erzählen, dass einer auferstanden ist? Oder haben sie das nur erzählt, um ihren Schmerz zu betäuben? So, es muss ja irgendwie weitergehen, das sagt man ja manchmal, wenn jemand gestorben ist. Aber wenn man eine Geschichte von der Auferstehung der Toten erzählen wollte, die man erfindet, würde man das doch heroischer tun. Man würde Jesus doch, wie in Daniel 12 beschreiben, strahlend, leuchtend, majestätisch, im Superman-Gewand erscheint er. Es ist ja schon fast banal, wie Lukas beschreibt, ist mitten unter ihnen und fragt, habt ihr etwas zu essen? Ist ja fast unspektakulär. Wenn man eine Weltreligion erfinden will, schreibt man doch keine Szene über ein bisschen billigen Fisch, den man jemandem anbietet. Aber genauso beschreibt es Lukas. Und diese Detailverliebtheit ist ein Markenzeichen eines Augenzeugenberichtes von jemandem, der dabei war oder der Leute kennt, die das erlebt haben. Man muss sich klar machen, es gab zu dieser Zeit Dutzende messianische Bewegungen. Und meistens war das so, wenn die Römer einen Messias wieder mal hingehangen hatten, verurteilt hatten, war er tot, gab es meistens zwei Möglichkeiten. Entweder die Leute gaben auf und gingen nach Hause, sagten, na, war doch nichts. Oder man hat jemanden aus der Verwandtschaft, einen Bruder oder so, gesagt, naja, jetzt ist es auf ihn übergegangen. Aber in keinem Fall haben die Jünger behauptet, er ist auferstanden. Warum? Weil man das nicht machte, wenn man nicht von der Realität gezwungen war, dass ein Toter aufersteht. Und Jesus wird ganz unspektakulär beschrieben. Er geht zwar durch Wände, das ist schon eine Nummer, finde ich. Türen waren zu. Aber er steht vor ihnen, redet mit ihnen. Und Lukas, der das aufgeschrieben hat, und seine Jünger rufen uns zu. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder er sagt, es ist alles gelogen, oder er glaubt dieser Geschichte. Und die Jünger werden ja so beschrieben, dass sie noch nicht glauben konnten. Sie hatten es nicht verstanden. Jesus hat es oft gesagt, er muss sterben und auferstehen. Und das ist genauso heute. Auferstehung sprengt unseren Denkrahmen. Das passt nicht in unsere Welt. Und Lukas sagt, es ist aber eine Tatsache, es ist geschehen, dafür gibt es Zeugen und sie stellt euer Leben auf ein neues Fundament. Denkt drüber nach. Aber wir Menschen, wir denken nicht nur, wir sind auch Leute, die fühlen, die ein Herz haben, deswegen zum Zweiten die Auferstehung für das Herz. Denn nichts verändert das Leben eines Menschen so wie eine Begegnung mit der himmlischen Welt. Der heute gelesene Text hat eine Vorgeschichte, die haben wir im Evangelium gehört, dass die zwei Männer traurig nach Emmaus gehen, von Jerusalem aus. Und das ist ein besonderer Osterspaziergang, denn sie sind traurig, weil sie das Gefühl haben, alles ist vorbei. Und mitten hinein stellt sich Jesus zu ihnen. Aber Jesus ist noch der Fremde für sie. Sie sprechen über die Ereignisse der letzten Tage, über ihre Traurigkeit, dass ihr großer Lebenstraum zerplatzt ist. Aber nun eben ist Jesus tot. Und dann essen sie mit Jesus. Und beim Brechen von Brot erkennen sie ihn und es wird alles anders. Sofort ist die Traurigkeit weg. Und es kommt eine Freude in ihr Leben. Und das ist damals wie heute so, immer dort, wo wir Christus begegnen, wird aus Traurigkeit Freude. Wie in einem Augenblick ist alles anders. Ich erinnere mich noch, als ob es gestern wäre, als mir das erste Mal als junger Mensch, als Jugendlicher so passiert, mir Jesus so begegnet ist am Tag einer Rüstzeit, der Pfarrer vorne mal wieder eine Predigt gehalten hat, der hat oft gepredigt und wieder Gottesdienst. War schon oft gewesen, aber an diesem Tag war etwas anders. Das Evangelium wurde gelesen von einem Zachäus, der vom Baum herunterkommen sollte, wo es darum geht, dass Jesus Leben neu macht, Und plötzlich war es so, als ob Jesus mitten im Raum steht, neben mir sitzt und ich erkenne, er lebt. Und er will mein Leben neu machen. Plötzlich steht meine Sünde vor Augen. Ich kann meine Sünde bekennen, bin zur Beichte gegangen, Vergebung zugesprochen bekommen, einen Frieden, den nichts, aber auch gar nichts in dieser Welt mir geben kann. Das gibt es nur bei Jesus. Wenn man den Auferstandenen erlebt, wird alles anders. Das hat mein Leben völlig umgekrempelt. Und Jesus steht mitten unter seinen Freunden und sagt, Friede sei mit euch. Und die erschrecken natürlich, sie verstehen es nicht. Und es ist überhaupt nicht schlimm, weil das immer so ist, wenn die himmlische Welt hereinbricht, das überfordert uns erstmal. Das singen die Engel im Himmel, verkünden die Geburt von Jesus und die Hirten, die schrecken zur Seite, liegen da, stürzen zu Boden, keine Ahnung, was los ist. Aber es entsteht eine Freude in ihrem Herzen, sagen, wir müssen losrennen, wir müssen diesen Jesus sehen, wir müssen zur Krippe. Genauso geht es den Jüngern. Wir hatten die Türen verrammelt, wir hatten Angst und Jesus ist da. Und dann ist Jesus mit ihnen. Er ist, und das ist so wichtig. Warum? Überleg doch mal, mit welchen Menschen du meistens zusammensitzt und isst. Ich vermute, es ist dein Partner, es ist deine Familie, es sind gute Freunde. Wenn man mit jemandem isst, das macht man nicht mit allen möglichen Leuten, sondern das ist ein Zeichen von Nähe und Beziehung. Und es ist gut, zusammen zu essen. So entsteht auch Gemeinschaft. Ich bin mit meiner Frau ein halbes Jahr in England gewesen. Wir haben dort in der Gemeinde gearbeitet und gelebt. Und ein was ist mir über diese Gemeinde ganz besonders hängen geblieben. Das war eine Gemeinde, die haben miteinander gegessen. Und zu allen möglichen und unmöglichen Gelegenheiten und Zeiten. Das gehörte dort mit dazu. So wie Beten und Bibellesen gehörte für die immer Essen mit dazu. In jeder Gemeindegruppe wurde gegessen. Die Kleinkinder haben sich getroffen, da gab es Kekse und Tee. Hattest du auch immer was als Mitarbeiter zu tun, es war herrlich. Hat jeder eine Aufgabe gehabt. Jugendgruppe, da mussten immer Snacks dabei sein, hat man immer gegessen. Jeder Gottesdienst danach gab es Tee. Immer im Monat, English Breakfast. Da habe ich mich immer besonders drauf gefreut. So früh am Morgen schon Bratwurst und Würstchen und das ist nicht jedermanns Geschmack, das verstehe ich, weiße Bohnen dazu, herrlich. Das war eine Kultur von Gemeinschaft. Und das hat geöffnet für Beziehungen. Man ist ganz leicht mit Leuten ins Gespräch gekommen. Wir dürfen als Gemeinde Jesus inmitten vom Essen erwarten. Wenn man miteinander Tee trinkt und einen Keks isst oder einen Kaffee trinkt. Aber natürlich genauso, und da kommt es ja her, im heiligen Abendmahl, wo wir Jesus begegnen, gemeinsam essen und trinken. Und so wie wir im Abendmahl erwarten, dass wir durch Brot und Wein verändert werden, eine Gemeinschaft entsteht, geschieht es auch beim Essen, miteinander reden, so wächst die Gemeinde auch nach innen hin. Und es öffnet unser Herz für Gott, aber auch füreinander. Deswegen ist die Auferstehung auch für das Herz. Und zum Dritten dann natürlich für das ganze Leben. Die Auferstehung ist ein großartiges Wunder gewesen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wäre gern dabei gewesen. Also ich hätte gern so eine Situation erlebt. Aber es geht nicht um das Wunder, was spektakulär war, sondern Jesus hat einen Auftrag. Er sagt, Leute, geht raus, legt eure Angst ab und erzählt von der Auferstehung. Und die Christen, die haben, so will ich es mal nennen, eine Superkraft. Nämlich, dass sie von der Auferstehung der Toten erzählen und dann empfangen sie später noch die Gabe des Heiligen Geistes. Und das ist deswegen eine Superkraft, weil die Jünger jetzt befreit sind von dieser Welt. Ihnen ist eine ganz neue Freiheit geschenkt. Sie erleben zum ersten Mal, der Tod ist nicht unsere absolute Grenze. Sie werden einmal auferstehen, so wie Jesus. Er ist nur der Erste von vielen. Und das ist auch der Grund, warum die so mutig sind und bleiben die Jünger und die ersten 12 auch alle Märtyrer werden. Sie wissen, wir werden bei Jesus ein besseres Leben haben. Und nichts in dieser Welt ist damit vergleichbar. Auch keine guten Güter, die natürlich auch Gott geschaffen hat, sind so gut wie Jesus und deswegen werden sie frei davon. Und sie leben jetzt für ihren Herrn. Ich will euch ein Beispiel von Joni Erickson erzählen. Das ist eine Christin, die bei einem Unfall im Alter von 18 Jahren eine Lähmung erfahren hat. Sie war vom Hals abwärts querschnittsgelähmt, sitzt im Rollstuhl. Und sie beschreibt, dass sie einmal bei einer christlichen Versammlung war und der Leiter auf der Bühne sagte, lasst uns beten. Und sie war ein Teil einer großen Gruppe und einer der Redner sagte, und lasst uns niederknien zum Gebet. Lasst uns vor Gott niederknien, alle zusammen. Und alle fangen an, sich niederzuknien und sie sitzt in ihrem Rollstuhl und kann es nicht. Und dann beschreibt sie, wie sie anfängt zu weinen darüber, dass sie nicht knien kann. Und dass sie ganz traurig ist. Und dann sagt sie, und ich erinnerte mich an die Auferstehung von den Toten. Und dann sagt sie, und dann wird es dieses Hochzeitsfest des Lammes geben. Und sie sagt, und das Erste, was ich tun werde, ist mit meinen auferstandenen Beinen dankbar vor Jesus auf die Knie zu gehen. Denn im Himmel werde ich auferstehen und dort werde ich tanzen und knien vor meinem Herrn. Kannst du dir solch eine Hoffnung vorstellen, sagt sie, dass jemand, der eine Rückenmarksverletzung hat und der trotzdem Hoffnung ist? Das kann dir kein anderer Glaube, keine andere Religion versprechen. Ein neues, materielles Universum. Nur im Evangelium finden wir Menschen, die leiden und trotzdem eine gewaltige Hoffnung erleben. Das heißt Auferstehung. Selbst wenn du in dieser Welt und in dieser Zeit keine vollständige Heilung erfahren wirst, es kommt der Tag, an dem du ganz gesund sein wirst. Und so werden wir frei von den Umständen dieser Welt, auch wenn noch nicht immer alles gut ist. Und warum das so ist, hat damit zu tun, dass in der Geschichte Jesus den Jüngern seine Hände und Füße zeigt. Wenn wir sagen, warum? Sind die gescheit gewaschen? War der jetzt nochmal vorher beim Friseur, Maniküre, Pediküre? Nein. Der auferstandene Jesus zeigt den Jüngern seine Wundmale. Also dort, wo die Nägel in Hände und Füße hineingeschlagen wurden, diese Wunden sind sichtbar. Immer noch, auch beim Auferstandenen. Deswegen zeigt er Hände und Füße. Aber sie sind geheilt. So wirkt Gottes Heil. Es ist ja nicht so, dass in der Ewigkeit dann alles egal war und sein wird, was vorher war. Jesus wird die Tragödien und Schmerzen dieses Lebens verwandeln. Die verpassten Chancen in deinem Leben. Vielleicht die schlimmen Tragödien, die du erlebt hast. Wir verstehen nicht alles. Wenn du vor Jesus stehst, ich bin mir sicher, er wird es dir dann erklären. Aber er wird sie auch heilen und erlösen. Und er wird sie vollkommen machen. Und manchmal werden wir jetzt schmerzhafte Wege gehen. Und es wird die Frage sein, warum ich? Und ich kann dich nur einladen. Bring deine Schmerzen, deine Enttäuschungen und Niederlagen in die Wundmale von Jesus. Bei ihm sind sie schon geheilt. Vielleicht sehen wir es noch nicht. Aber es wird sein. Kein Gebet, kein Kampf ist verloren. Nichts ist vergeblich, sagt Paulus, in Jesus. Und deswegen darfst du ihm heute deine Wunden bringen. Und Jesus wird anfangen, hier und heute, dass seine Heilung vorangeht. Ich komme zum Schluss. Jesus ist auferstanden. Das sprengt unseren Denkraum. Das war nicht selbstverständlich damals. Wir brauchen auch unser Denken nicht vor der Auferstehung verstecken. Glauben kann ich durchdenken, ich kann Argumente finden. Die Auferstehung ist aber auch was Lebendiges, ist für unser Herz. Darin begegnet uns Jesus, besonders im Essen. Wir feiern heute Abend mal, es ist herrlich. Jesus wird uns begegnen. Und wir können miteinander essen. Und Jesus lenkt den Blick auf unser ganzes Leben, auch auf unsere Enttäuschungen und Schmerzen. Und den Blick, er ist auferstanden, er ist in den Himmel gefahren. Eines Tages werden wir bei ihm sein und alle unsere Schmerzen werden geheilt sein. Das verspricht die Auferstehung von den Toten. Der Herr ist auferstanden. Amen.